Österreich ist nicht ganz dicht. Genau genommen sind es unsere Wände, Fenster, Türen und Dächer, die nicht ganz dicht sind. Jetzt bis zu 14.000 Euro Sanierungsbonus holen und dauerhaft Energiekosten senken. Mehr auf sanierungsbonus.at.
Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
Viele von euch kennen das jetzt bestimmt. Aussagen wie, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Oder, woher kommen Sie eigentlich? Sie schauen so exotisch aus. Nein, aber woher kommen Sie wirklich? Und sind Ihre Haare echt? Ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin waschechte Wienerin. Das behaupte ich zumindest. Viele sehen das nicht so. Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch?
Diesmal begrüße ich den Vorstandsvorsitzenden der Generali Österreich, Herrn Gregor Pilgram. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wie würden wir uns denn jetzt auf Slowenisch begrüßen?
Dobro jutro.
Dobro jutro, das weiß ich doch. Herr Pilgram, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet denn Ihre?
Keine extreme. Es ist nur, dass es kein typischer Vorname für einen Slowenen ist.
Mhm.
Und zeigt nur eigentlich, wie divers die Welt ist. mit dem Namen Gregor Pilgram werde ich nicht gerade direkt aus Slowenien kommen. Trotzdem bin ich ein Slowene und eigentlich seit immer ein Slowene.
Wie ich Sie recherchiert habe, habe ich mir auch gedacht, Gregor Pilgram, ja, eigentlich urlangweilig. Also es wird jetzt nichts hin und her geben. Bis ich dann weiter geschaut habe und gesehen habe, Sie sind ja auch aus Slowenien. Wie kommt das?
Wie es kommt, dass ich aus Slowenien ist, ist logisch, ich bin aus Slowenien.
Nein, aber normalerweise aus von ihrem Namen her würde man sagen, da ist vielleicht der Vater oder die Mutter.
Die Family ist eigentlich, die Großmama ist aus Wien, mhm. Großpapa ist aus Kärnten, die zweite Hälfte von Familie ist aus Slowenien. Mhm. Das ist ein bisschen eine gemischte Familie.
Aber, also doch gemischt.
Ja, wenigstens ich habe immer in Slowenien gelebt, wurde in Slowenien geboren und habe auch die ersten Jahre bis zur Mittelschule in Slowenien gelebt.
Mhm. Okay, bis zur Mittelschule, also Sie sind...
bis zum Gymnasium.
Die ganze normale Schullaufbahn dort gemacht und dann sind Sie zum Studieren hierher gekommen.
Genau, dann waren es so 5 Jahre WU Wien.
Aha.
War eine auch vielleicht nicht logische Entscheidung in Zeiten, die eigentlich jetzt nicht waren, so wie die jetzt sind, wo eigentlich ein Semester, 2 Semester, ein Studienlehrgang, wo komplett außerhalb von Heimatland ganz normal ist.
Mhm.
Aber bei mir war das so eine Zufallsentscheidung.
Mhm.
War eine gute Entscheidung.
Wie war denn Ihre Kindheit in Slowenien?
Wirklich gut. Slowenien ist ein super Land zum Leben.
Mhm.
Slowenien ist eigentlich geografisch extrem gut gelegt. 1 Stunde bis zum Meer, 20 Minuten zum ersten Skigebiet aus Ljubljana.
Mhm.
Trieste ist 1 Stunde, Klagenfurt 1:10, mhm. Graz 1:30, kroatische Küste innerhalb von 1,5 Stunden.
Mhm.
Also Slowenien hat schon eine wirklich, wirklich gute Lebensqualität. Also man beklagt sich nicht.
Das stimmt. Das kann ich unterstreichen. Was war denn eigentlich so der Grund, weshalb Sie dann nach Österreich gekommen sind?
Ich wollte was Neues lernen. Mhm. Ich wollte ein bisschen, vor allem in Wirtschaft ist es so, dass ich immer international werden wollte.
Mhm.
Und das war ein Weg, wie man ein bisschen... Mein neues Studium und Betriebswirtschaft war nicht so extrem im Studium derzeit in Slowenien. Es war eher die volkswirtschaftliche Seite.
Mhm.
Und damals war WU Wien mit Betriebswirtschaft war schon etwas Besonderes in diesen Zeiten.
Warum Österreich?
Weil es nahe ist, weil Wien eine angenehme Stadt ist, weil WU schon damals eine wirklich gute Universität war.
Mhm.
Und vieles, weil es ein bisschen ein Zufall war.
Und weil Ihre Großeltern aus Österreich sind.
Ja, jein. Und das war aber nicht jetzt die wirklich grundlegende Entscheidung. Mhm. Es ist, ich habe immer Wien gemacht. Also Wien ist eine wirklich angenehme Stadt zum Leben.
Mhm. Das stimmt. Wie war denn die erste Zeit hier in Wien, als Sie gekommen sind? Also war das so ein Kulturclash oder war das irgendwie so, ja, nein, Sie haben sich eh erwartet?
Eigentlich nicht. Also kulturell ist jetzt Slowenien nicht so weit von Österreich. Mhm. Wenn Sie über die Grenze fahren, werden Sie es teilweise überhaupt nicht merken, außer die Sprache.
Wollte ich gerade sagen, außer der Sprache, ja.
Na, es war, kultureller Schock war eher die Größe von WU damals. Mhm. War ja die Entscheidung, welche Speziellen man nimmt, wie man sich mit Deutsch durchkämpft, weil ich eigentlich nur die 4 Jahre Deutsch in der Mittelschule gelernt habe. Mhm. Aber das schafft man. Das ist, wenn man jung ist, ist man flexibel. Das ist eigentlich die gute Seite.
Mhm, ja. Wie war das dann, weil Sie es jetzt gerade erwähnt haben mit der deutschen Sprache, Sie haben es in der Mittelschule damals gelernt, aber war das auch so, dass man eben Native-Lehrer hatte, Native-Speaker
hatte?
Nein,
das nicht. Mhm. Das nicht. Das ist schon ein bisschen ein kultureller Schock, wenn man ein Studium auf Deutsch versucht.
Ja, das glaube ich.
Die Wirtschaft hat die gute Eigenschaft, dass es relativ viel Mathematik dabei ist, relativ viel Statistik, relativ viel Englisch. Und das waren die ersten Prüfungen ganz am Anfang und dann kommt es von sich selbst eigentlich.
Also war das jetzt irgendwie kein großes Problem, die deutsche Sprache?
Also ich denke, ich habe es irgendwie geschafft.
Wenn ich Sie reden höre, dann höre ich ja noch immer den Akzent. Und Sie kennen das ja aus Österreich. Woher kommst du denn eigentlich? Haben Sie diese Frage schon gehört?
Eigentlich nicht. Ja, die Frage sicherlich. Aber es ist eine ganz normale Frage. Aha. Und ich denke, Wien ist sowieso extrem international.
Mhm. Spüren Sie das?
Es ist genug, dass man einen Spaziergang im ersten Bezirk macht.
Das meine ich nicht. Aber spüren Sie das von dem...
Ehrlich gesagt nicht. Also das ist eigentlich ganz normal. Also wie gesagt, ich sehe Wien als eine wirklich internationale Stadt, eine angenehme Stadt. Also ich habe wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Mhm. Da haben Sie Glück, würde ich sagen.
Oder ist es auch eine Einstellung?
Inwiefern?
Ja, man muss ganz simpel sich teilweise auch an die Stadt anpassen.
Mhm.
Es ist, und das gilt nicht für Wien, das gilt für die gesamte Welt und es gilt vor allem in Wirtschaft. Also es gibt andere Kulturen und man muss wissen, wie man in einem Land leben kann.
Zum Beispiel, geben Sie mir ein Beispiel. Was meinen Sie mit anpassen?
Anpassen im Sinne von ganz normal versuchen, in einer Stadt zu leben.
Mhm.
Und das ist die gute Seite davon. Ich habe auch vor Wien eigentlich 6 Jahre Prag gelebt und gearbeitet, mehr als gelebt, weil die Familie nie da war.
Mhm.
Und Prag ist auch eine Riesenstadt, eine wunderschöne Stadt, die auch kulturell ein bisschen anders ist, vielleicht ein bisschen weniger international als Wien.
Mhm.
Und auch in Prag lebt man ein bisschen anders als in Wien. Schon logistisch, schon von dem, wie man arbeitet, welche Stunden man arbeitet. Es ist vieles ist ganz simpel versuchen, sich einzuleben, so gut es geht.
Gut, jetzt bin ich böse und behaupte, ein Mann in Ihrer Position wird es sicher leichter haben als ein Flüchtling, ein Zuwanderer, weil eben aus wirtschaftlichen Gründen das sein oder ihr Land verlassen musste. Da gibt es schon Unterschiede. Würden Sie sagen, dass es noch immer irgendwie sehr freundlich hier ist? Oder würden Sie jetzt als Gregor Pilgrim in dieser Position in dem Jahr 2023 nach Österreich kommen, freiwillig?
Ja, sicherlich. Und jetzt habe auch meine Jahre an der WU in Wien verbracht. Und das waren wirklich angenehme Jahre, wo man wirklich, wirklich extrem viele interessante und gute Menschen kennengelernt habe. Es war wirklich eine angenehme Zeit, ehrlich gesagt.
Mhm.
Und ja, jetzt ist das sicherlich anderes. Es ist vielleicht nicht so viel Position, es ist eigentlich der Job, das man macht.
Mhm.
Ich bin keiner, der sagt, die Position ist so extrem wichtig.
Mhm.
Aber es ist eine andere wirtschaftliche Lage.
Mhm.
Mhm. Jetzt ist es wirklich teilweise Business und eigentlich ein Job.
Mhm.
Und Studium ist was anderes, aber sicherlich, also die Lebenslagen sind anders, aber das ist jetzt schon wieder nicht, denke ich, die Frage Wien oder nicht Wien.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich überall so.
Ja, und bei Ihnen ist es ja auch noch so, dass es in der Nähe von Slowenien ist, deswegen wird man Sie wahrscheinlich auch aufgrund Ihres Namens jetzt nicht als diesen typischen Ausländer, jetzt sage ich diese Anführungszeichen, nicht sehen.
Wahrscheinlich.
Mhm.
Aber wie gesagt, also ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Mhm.
Und das sind bei der ersten und zweiten Planke von meinem Aufenthalt in Wien.
Genau, weil Sie haben ja studiert. Was ist dann passiert nach dem Studium?
Ja, Studium, dann Retour nach Slowenien. Weil damals eigentlich gerade im C, im Südosten ein wirtschaftlicher Aufschwung war. Und ich habe damals ehrlich gesagt auch nie geplant, dass ich jetzt in Österreich für immer bleibe. Ich wollte immer eine internationale Karriere haben, weil es wirklich interessant ist, neue Länder kennenzulernen, neue Märkte kennenzulernen. Ich bin schon bei dem ein relativ dynamischer Typ. Dann waren es so einige Jahre Slowenien. Angefangen ganz unten im Controlling, raufgearbeitet bis auf über die interne Revision, bis CFO und dann am Ende CEO Slowenien.
Wow.
Ist aber eine Mini-Gesellschaft im Vergleich zu dem, damals war es eine Mini-Gesellschaft im Vergleich zu der Größe von Generali Österreich. Dann noch nebenbei eine Rolle in Kroatien gehabt, also war relativ viel zwischen Ljubljana und Zagreb in meiner Karriere. Teilweise in Serbien im Aufsichtsrat, das waren dann schon wirklich interessante Zeiten. Und dann war die Entscheidung, jetzt ist es schon fast 10 Jahre her, 9 Jahre her, nach Prag zu wechseln. Also wirklich ein neues Job damals, Chief Financial Officer für die Region. Und die Region war damals CEE, also 10 Länder, 11 Länder von Südeuropa. Dazugekommen während diesen 6 Jahren sind noch Russland und Österreich. Man wechselt ein bisschen die Regionen immer in einem Konzern. Und es waren auch dann 6 komplett wirklich interessante Jahre, die extrem dynamisch waren.
Sie hatten ja auch großes Glück, was die Sprache betrifft. Die Sprachen sprechen Sie ja, oder zumindest verstehen Sie sie.
Eher verstehen als sprechen. Ich bin relativ gut auf Serbo-Kroatisch, Kroatisch-Serbisch. Ich bin jetzt fast relativ gut in passiven Sprachen, weil die Sprachen schon teilweise ähnlich sind, aber teilweise auch extrem anderes. Also passiv bin ich relativ gut mit Tschechisch, Polnisch, Bulgarisch. Also es gibt schon ein paar, das man versteht. Und das hilft extrem.
Wollte ich gerade fragen, ist es für Sie beziehungsweise auch für Generali ein Vorteil, dass Sie halt eben diese ganzen Sprachen sprechen und jetzt sind Sie halt bei Generali Österreich?
Für mich auf jeden Fall. Es ist komplett anderes, wenn man die Heimsprache vom Markt beherrscht.
Genau.
Und eigentlich ehrlich ist es auch eine komplett andere Lebensqualität für den, der im Land ist.
Ja, natürlich.
Man bewegt sich viel leichter, es ist angenehmer, man kann sich wirklich gut unterhalten, geschäftsmäßig ist es auch so, dass man die Sprache schon beherrschen muss. Dann gibt es sicherlich Extreme, wo man zum Beispiel in Russland ohne Grundkenntnisse von Russisch wirklich schwierig durchkommt. In anderen C-Ländern nicht. Also kann man mit Englisch und Deutsch wirklich gut arbeiten. Es ist aber trotzdem ein anderes Level, wenn man wenigstens basisch ein bisschen die Sprachen beherrscht.
Na, natürlich. Zu den anderen Sprachen kommen wir noch. Ganz kurz, wie war denn eigentlich so der Aufstieg? Ich meine, gut, Sie wissen es jetzt, wie das in Österreich läuft, aber in Slowenien, weil Sie gesagt haben, Sie haben angefangen als Controller. Wie ist dieser Arbeitsmarkt, diese Situation dort? Können Sie das uns ein bisschen beschreiben?
Slowenien ist nicht anderes als Österreich im Sinne von Arbeitsmarkt. Und by the way, es sind auch viele andere C-Länder sind von Arbeitsmarktverhältnissen nicht anderes als Österreich. Also es gibt ein Krieg für Talente herrscht überall. Und das ist jetzt, ich denke, für jede von unseren Gesellschaften, die kennt man noch ein bisschen, wenn man die Leute kennt, kämpft mit ähnlichen Problemen und Challenges auf gut Englisch. Ja. Also wie man die guten Leute kriegt. Und es ist schwierig, weil die Versicherungsindustrie jetzt nicht als top Arbeitgeber gesehen wird, was falsch ist, by the way. Es ist leichter, weil wir als Generali eine relativ gute Position und Image haben. Es ist Image von Generali ist wahrscheinlich besser als Image von Versicherungsindustrie im Allgemeinen. Trotzdem herrscht ein Megakrieg für die Talente jetzt überall. Und es ist, denke ich, ähnlich in allen Märkten. Da gibt es vielleicht zeitlich ein bisschen verschobene Zeiten, wo die Arbeitslosigkeit mehr oder weniger wird auf einem Markt. Ich habe zum Beispiel in Prag Zeiten erlebt, wo die Arbeitslosigkeit negativ war, wo eigentlich wirklich niemand zu kriegen war auf dem Markt. Und da muss man wirklich versuchen, die guten Leute zu bringen.
Haben Sie damals oder jemals eine Versicherung verkauft?
Ja, habe einige Versicherungen verkauft. Ich habe in meinem Leben und eigentlich sogar ein paar Kunden gesehen. Eigentlich ganz viele.
Das glaubt man gar nicht, weil ich würde gerne wissen, was ist so, welchen Tipp würden Sie geben, wenn man eine Versicherung verkauft? Jetzt kommen wir ein bisschen schon in diese Materie rein, weil es ist ja nicht einfach, ne?
Na, es ist einfach, wenn man es wirklich erklären kann.
Genau, da wären wir wieder bei der Sprache.
Ja, wobei wirklich, wenn man im Vertrieb ist, die Sprache eigentlich ein Muss. Mhm. Ich denke ganz simpel, also ist Marketing, Vertrieb, Kommunikation, da braucht man ganz simpel die Sprache. Ohne wirklich Kenntnis von Sprachen geht es nicht.
Die Frage ist, welche Sprache?
Die Sprache vom Markt. Jetzt ging das davon ab. Es gibt auch internationale Vertriebe, dann ist das schon wieder was anderes. Mhm. Aber wenn man wirklich eine gute Beratung versucht oder machen sollte, ist die Sprache schon eine grundlegende Voraussetzung.
Mhm. Nun glaube ich ja, ist es ja auch so ein Talent, etwas verkaufen zu können. Und da spielt ja eben die Versicherungssprache eine wesentliche Rolle.
Ja, wobei gerade wir versuchen, weg von diesen altmodischen allgemeinen Bedienungen zu kommen und versuchen uns ein bisschen zu positionieren Richtung B1 und Verständnis von gesamten Vertrag und Bedienungen. Also das, denke ich, gelingt uns jetzt relativ gut.
Ich hoffe, dass man irgendwann einmal diese Versicherungssprache ein bisschen vereinfachen kann. Geht das? Ist das möglich?
Auf jeden Fall, ja. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Wir kommen zum Quiz. Ich habe meine noch gültige Rechtsschutzversicherung da und da möchte ich was vorlesen und Sie erklären mir das, was das bedeutet. Wird das versicherte Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg, geht der Versicherungsschutz auf das Fahrzeug über, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeugs tritt. Folgefahrzeug in Klammer. So, ich jetzt verstehe das natürlich, aber eine, sage ich jetzt einmal, durchschnittliche Person, die vielleicht nicht studiert hat oder vielleicht nicht juristische Fachausdrücke kennt, tut sich das schwer.
Deswegen ist genau die Beratung wichtig. Mhm. Und deswegen ist ein Beruf einen Versicherungsberater, einen Versicherungsagenten eigentlich komplett was anderes, als die meisten denken. Mhm. Es ist bei weitem nicht nur jemand, das verkauft und jemand, das versucht, so viel zu verkaufen, wie es geht. Es ist jemand, das wirklich ein extrem breites Wissen hat, wie man berät. Und es ist, denke ich, jetzt unterstützt mit vielen Robo-Advisory-Tools, mit vielen, wir haben bei uns Risk-Einnahmesatz, sind wirklich Unterstützung im digitalen Sinne. Mhm. Aber da ist wirklich ein extrem breites Wissen gewollt, gebraucht. Mhm. Und ein guter Berater ist wirklich ein Fachmann.
Mhm. Was bedeutet das, dieser Satz?
Ist ganz simpel. Wenn Sie das Auto verkaufen und ein neues kaufen, ist der neue schon wieder versichert. Mit dem
Warum kann man das nicht so bitte reinschreiben?
Wir kommen langsam
bitte
dazu.
Weil sonst kriegen wir in den Communities immer die Anfang so, da habe ich einen Brief bekommen, bitte lies einmal, was steht denn da drin? Ja?
Was jetzt wirklich in ist, und ja, mit dem fangen wir auch an, sind One-Pagers, wo man erklärt eigentlich, was die wirklichen Top-Versicherungsgeschichten sind. Das kommt jetzt. Bei der nächsten Polizei, wenn Sie es abschließen, kommt schon eine One-Pager dazu.
Oh wow, hoffentlich. Einen Satz möchte ich Ihnen noch vorlesen. Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahrzeug oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zur Kündigung. Die Kündigung ist innerhalb von einem Monat ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des versicherten Fahrzeuges vorzusehen. Warum schreibt man solche Sätze?
Weil es rechtlich so ist. Es gibt auch die Gesetzeslagen, die wir abbilden müssen. Aber der ist nicht so schlimm, den verstehe sogar ich.
Ja. Ja, okay, zugegeben, der war jetzt nicht so schwer, aber ich denke mir einfach, man kann das wirklich, wirklich runterbrechen, weil ich habe ein bisschen recherchiert und da hat irgendjemand mal gesagt, wenn man keinen so einen juristischen Background hat, kann man diese Versicherungssprache nicht verstehen.
Also jetzt bin ich ein bisschen biased, weil ich 23 Jahre in Versicherungswirtschaft bin. Mhm. Dann ist das leichter, aber wie gesagt, also wir gehen langsam Richtung B1, One-Pagers, Erklärung mit,
das habe ich
Erklärung
gesehen, ja,
mit Zeichen. Das ist sowieso der Trend.
Mhm. Mhm.
Natürlich gibt es noch immer dann die Gesetzeslage, dass wir teilweise abbilden müssen. Und die Gesetze sind auch meistens nicht die leichtesten Texte, die man finden kann.
Okay, und was bedeutet jetzt der Satz? Hat oder erwirbt dieser Versicherungsnehmer kein Folgefahrzeug oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
Wenn Sie jetzt nachhaltig sind und kein weiteres Fahrzeug kaufen, können Sie von dem Vertrag weg und Sie müssen es nicht mehr zahlen.
Ich wünsche mir, Herr Pilgram, dass die Versicherungssprache ein bisschen einfacher wird.
Das kommt. Also bei uns auf jeden Fall. Das kommt. Ist aber auch ein Prozess.
Okay, Quiz bestanden.
Danke.
Wir kommen jetzt zu Ihrer Tätigkeit als Generali-Österreich-Chef. Sie haben ja in einer sehr merkwürdigen Zeit, einer sehr schwierigen, einer sehr herausfordernden Zeit begonnen.
Perfektes Timing habe ich gehabt, ja. Also ich habe angefangen gerade am Anfang von Covid-Krise, also von der Pandemie. Und die dann fließend nach 2 Jahren Richtung Inflation und eigentlich fast am Anfang von Russland-Ukraine-Konflikt gekommen ist. Wobei, ja, das waren nicht die leichtesten Zeiten, waren aber extrem interessante und herausfordernde Zeiten. Also auch Covid hat auch viel Gutes gebracht. Es ist nicht nur negativ.
Sie waren am 1. Mai, glaube ich, sind Sie 2020 sind Sie Österreich-Chef geworden von der Generali. Wie war Ihr erster Arbeitstag?
Ich war relativ alleine im Büro. Gott sei Dank kenne ich relativ viele Leute von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus meiner früheren Tätigkeit. Und dann war es viel leichter. Dann haben wir ganz simpel versucht, mit einem Top-Job, der schon gemacht wurde am Anfang von Pandemie, das Unternehmen durch die Krise weiterzubringen. Viel Kommunikation, viel Teams. Angefangen ist es noch mit Skype, dann waren wir weiter mit technischen Möglichkeiten. Aber gesamtes Unternehmen war damals eigentlich in Homeoffice. Das war etwas, das eigentlich sich vor 3 Jahren, vor Covid-Krise, nicht mehr vorstellen könnte.
Ja.
Und deswegen sage ich, dass Covid eigentlich auch eine Akzelerierung von vielen Themen gebracht hat. Homeoffice, Digitalisierung, wie digital jemand ist, also das hat sich schon geändert. Kundenverhalten. Und das sind nicht nur die Risiken, das sind auch die Chancen.
Wie war die Anfangszeit für Sie, also der Lockdown? Wie haben Sie gearbeitet?
Ich war viel im Büro, weil ich damals auch meine Familie in Wien war. Und deswegen eigentlich, ganz ehrlich gesagt, ich mache mein Office. Und es ist auch gut zu zeigen, dass man im Büro ist. Also es war wirklich extrem, extrem viel Kommunikation. Wir haben wirklich versucht, vor allem war da war eigentlich, es ist jetzt schon wieder, man sieht, wie schnell die Zeit vergeht. Damals war wirklich die Sicherheit im Vordergrund. Für uns das Wichtigste, dass unseres Unternehmen, dass es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Andererseits musste man sich relativ schnell auf die neue Realität und auf die Digitalisierung von auch unseren Kunden einstellen.
Was hat sich geändert seither, außer jetzt der Digitalisierung, außer Homeoffice? Was hat sich an der Versicherungsbranche Ihrer Meinung nach geändert?
Vor allem ist es im gesamten Markt, im Kundenverhalten, ein Schub von Digitalisierung. Also eine Akzelerierung von der digitalen Welt, dass man erst jetzt, wenn man es im Nachhinein betrachtet, wirklich sieht. Und ich sage immer, also auch 80-Jährige müssten eine Pizza übers Internet bestellen. Also es ist da gibt es wirklich, ich denke, die gesamte Bevölkerung wurde ganz simpel digitaler. Und die zweite Großgeschichte ist auf jeden Fall die neue Arbeitswelt. Sie sagen, diese hybride Welt, die jetzt kommt, die eigentlich eine gute ist. Und ich bin sicher, wenn ohne Covid-Krise wäre oder ohne Pandemie, wäre das viel langsamer, als es jetzt ist. Also wir sind jetzt zum Beispiel in 3 Jahren in einem voll hybriden Modus, wo man eine Mischung zwischen Homeoffice und Office macht, wo man wirklich oft nicht mehr reisen muss, weil anstatt von einem stündigen Meeting in Paris ein Teams-Meeting gemacht wird. Also die Welt ist da schon teilweise besser geworden, als es war.
Und wie hat sich das KundInnenverhalten verändert?
Digitaler. Ich denke, es ist... Also irgendwie geht es Richtung Europa Research Online Purchase Offline bei uns.
Okay, auf Deutsch bitte.
Auf gut Englisch heißt es, ich mache viel, viel mehr, ich sammle viel, viel mehr Informationen im Internet wie früher. Das ist extrem wichtig geworden. Das ist quasi der erste Schritt. Brauche aber noch immer eine gute Beratung, wenn ich abschließe. Und das ist jetzt wirklich zu sehen. Also wir sind noch bei weitem nicht voll digital in einigen Themen, sind aber unsere Kundinnen und Kunden haben viel mehr Informationen, viel mehr Fragen kommen meistens. Und das ist es eigentlich. Es geht wirklich Richtung Digitalisierung in vielen Hinsichten.
Jetzt haben die VersicherungsberaterInnen nicht so einen guten Ruf. Das kennen wir alle. Sobald jemand eine Versicherung verkaufen will, sobald irgendjemand einen Anruf bekommt, ja, wir hätten da ein Angebot oder sonst irgendwas. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
Ich denke, einige Rufe, die aus Geschichte kommen, da braucht man einige Zeit, dass man die ändert. Mhm. Und die Lage derzeit ist eine komplett andere. Es ist ein extrem interessantes Beruf. Es ist ein Beruf, wo man extrem viel Wissen braucht, wo man extrem viel, also in Anführungszeichen, technisches Wissen mit Beratung, mit Freude, mit Leuten zu arbeiten kombinieren muss. Und es ist ein Beruf, wo man wirklich gute Chancen hat, eine gute Karriere zu tun. Und wie schon früher gesagt, also ein guter Berater hat wirklich muss ein extrem breites Wissen vorzeigen. Und es geht von Finanzprodukten bis eigentlich wirklich die Core-Produkte im Nicht-Lebensbereich oder Krankenversicherungen. Also die Breite von Wissen, das man mitnimmt und das eigentlich auch kriegt in einem Versicherungsunternehmen wie bei uns, ist ein Asset, das nicht so leicht in anderen Berufen zu kriegen ist.
Das stimmt, das habe ich auch gehört, weil einige Freunde ja von mir bei der Generali arbeiten. Weil da wird sehr viel angeboten, also die Weiterbildungsmöglichkeiten und. Es ist sehr herausfordernd, es ist sehr fordernd und im Endeffekt ist man aber dann so frustriert, wenn man keine Versicherung verkaufen kann. Wie erklären Sie sich das?
Die meisten verkaufen Versicherungen und das relativ gut. Mhm. Und es ist schon wieder nicht, wir sollten eigentlich weg von Verkauf Richtung Beratung gehen. Und wir haben viele Erfolgsstories von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben in unserem Außendienst, wie wir es nennen, sind jetzt 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben extrem viele Erfolgsstories von wirklich Jungen, wo es wirklich eine Freude ist, mit denen zu reden. Es ist aber sicherlich ein Beruf, wo man auch eigentlich vor allem, man braucht ein bisschen Talent für das. Und Talent da ist eigentlich genau. Freude, mit Leuten zu arbeiten. Es ist ein Beruf, wo man extrem viel Kontakt hat mit Kundinnen und Kunden, wo man eigentlich viel reden muss, wo man verstehen muss, wie die Lebenslage von Kundinnen und Kunden ist. Und wenn man die Freude hat und wenn man wirklich genießt, mit Leuten zu arbeiten, ist es ein perfektes Beruf. Es gibt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die andere Jobs wollen. Das ist auch immer so. Und das ist eigentlich das Interessante von einem Versicherungsunternehmen, wo die Breite von Jobs, das wir anbieten, extrem ist. Es geht von wirklich Beratung, Kundendienst, Hilfe dann, wenn es wirklich dazu kommt, extrem viel reden, bis zu extremen in mathematischen Modellen, in Artificial Intelligence, in Machine Learning, in komplett anderen Jobs, wo komplett andere Art von Arbeit kommt.
Also wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann möchte ich unbedingt bei der Generali arbeiten als Außendienstmitarbeiterin.
Wäre eine richtige Entscheidung.
Aber ich weiß genau, wie hart dieser Job ist. Ja.
Es ist ein harter Job. Es ist wirklich ein Job, wo man wirklich fast 24/7 für die Kundinnen und Kunden da ist. Und das macht es auch dann spannend. Also wenn man es mag, ist es ein perfekter Job. Und es gibt viele, die es hervorragend tun. Viele auch Junge, die es extrem gut machen. Für mich ist es wirklich extrem angenehm, mit unseren Youngsters zu reden. Man trifft sich hin und da zu wenig eigentlich. Und man sieht eigentlich, wie die Erfolgsstories kommen. Ja, es gibt auch die scheitern, logisch. Ja. Oder die sehen, dass das kein Beruf ist für die Zukunft. Und es gibt die, die eigentlich eine Megakarriere gemacht hat, wir haben innerhalb von ein paar Jahren.
Was sagen die Youngsters? Wie ist ihre Vision? Weil die sind ja wieder schon die Nachgeneration.
Es ist oft so, dass die unterschätzt haben, wie komplex dieser Job ist. Mhm. Genau, weil der Ruf komplett was anderes ist als die Realität. Und dass die eigentlich wahrscheinlich, dass die Entscheidung nie bereuen werden, weil die Karrierechance für eine viel bessere ist als in vielen anderen Industrien.
Mhm. Also gibt es da Potenzial bei den Youngsters?
Es gibt Potenzial, es gibt Wege, wie man auch dann wirklich in Karriere weiterkommt. Mhm. Es gibt Chancen, wie man zusätzliches Geschäft bringt, wie man sich zum Beispiel spezialisiert auf Klein- und Mittelbetriebe, das auch ein komplett anderer Job ist, mhm. Wo man sich ständig weiterbildet, wo die Technologie eigentlich ein komplett anderer ist. Mhm. Und wenn vor 5, 6 Jahren mit der Tür zu Tür war, die Zeiten sind längst vorbei.
Welche Versicherung braucht ein Otto-Normalverbraucher in Österreich?
Es hängt komplett davon ab, in welcher Lebenslage die Person ist.
Okay, ich bin Mitte 40, bin selbstständig. Welche Versicherung brauche ich?
Ui, einige.
Warum?
Weil wir da sind, um Schutz zu bieten. Und da gibt es wirklich die basischen Produkte, die wir haben als Kfz-Haushalt. Eine Krankenversicherung auf jeden Fall zu empfehlen. Mhm. Weil es auch wichtig ist, dass mit Krankenversicherung relativ schnell angefangen wird, wegen dem Ausgleich für das Alter. Eine Rechtsschutzversicherung, wie wir schon gesehen haben.
Ja.
Das ist eine wirklich gute Entscheidung.
Kann ich jedem empfehlen. Diese Rechtsschutzversicherung hat mein Leben gerettet.
Zum Beispiel eine Unfallversicherung. Mhm. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn man ein bisschen längerfristig denkt. Also es gibt einiges. Und das sind wirklich Produkte, die wirklich Schutz bieten. Das ist nicht ein Verkaufsgespräch.
Ich bin ja froh, dass ich all diese Versicherungen schon habe. Also ich bin gut abgedeckt. Aber eine angestellte Person zum Beispiel?
Hängt davon ab, wie alt?
Auch Familie, in meinem Alter? Familie. Keine Familie? Oder Familie mit 2 Kindern? Jetzt nehme ich meine Freundin her.
Familie mit 2 Kindern, da ist eine Lebensversicherung auf jeden Fall wichtig. Mhm. Ich denke, dass man für die Familie sorgen muss im Fall des Falles. Mhm. Eine Unfallversicherung, die Krankenversicherung für die gesamte Familie. Dann ging davon ab, ob am Anfang nur die Unfallversicherung dazukommt oder inwieweit dann man für die Pensionierung vorsorgen muss, weil das ist auch ein Riesenthema, das eigentlich extrem unterschätzt wird derzeit.
Ja. Mhm. Mhm.
Weil ganz simpel, ohne Ansparen wird es schwierig und da ist es wichtig, dass man relativ schnell anfängt. Weil dann, wenn einmal die Zinsrechnung anfängt, kommen komplett andere Beträge zusammen. Mhm. Und ich denke wenigstens, dass es schon ein guter Rat ist, dann für die Zukunft vorzusorgen.
Werden wir noch eine Pension bekommen, eine gescheite?
Ich denke ja. Mhm. Wobei, dass die Pensionssysteme unter Druck kommen, ist auch Faktum.
Mhm.
Also wenn die Pensionssysteme, die derzeit, also die normalen, die öffentlichen, werden ganz simpel aus der Anteil von nicht aktiven Populationen kommen sicherlich unter Druck.
Mhm.
Also dass da Reformen notwendig werden, ist Faktum.
Mhm.
Das ist auch etwas, das eigentlich wahrscheinlich einer von offenen Punkten in Österreich sein wird.
Mhm. Kommen wir zur letzten Frage. Ich habe das gelesen und ich war irgendwie erstaunt. Was haben Sie mit FAK Austria Wien zu tun?
Wir sind einer von Top-Sponsoren.
Mhm.
Und wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, heißt auch Stadion Generali Arena.
Mhm.
Ich habe die Ehre, im Aussichtsrat zu sein.
Wow.
Ist ein wirklich Top-Wiener Verein, das jetzt extrem gutes Fußball spielt und eine extreme Tradition hat.
Wenn wir JournalistInnen immer sagen, es war die letzte Frage, dann war es natürlich eine Lüge. Jetzt kommt die letzte Frage. Was würden Sie eigentlich dem 15-jährigen Gregor Pilgram, so welchen Rat würden Sie ihm geben?
Das ist schwierig. Weil das eigentlich die Fragen sind, die meine Kinder derzeit stellen mit 13 und 16.
Mhm.
Mach das, was dir Spaß macht. Ich denke, das ist extrem wichtig. Ich denke, mein Glück im Leben ist, dass ich in diesen 23 Jahren, wo ich im Generale bin, wirklich extrem viel interessante Dinge erlebt habe, dass mir mein Job wirklich Spaß macht, dass ich Spaß habe, mit wirklich Top-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Und ich denke, das ist extrem, extrem wichtig. Man muss im Leben das tun, was jemandem Spaß macht, weil dann kommt auch Erfolg.
Okay, sprechen Sie eigentlich, weil Sie es jetzt gerade erwähnt haben, sprechen Sie mit Ihren Kindern Slowenisch?
Ja, wir sprechen Slowenisch, ja.
Cool.
Sie waren immer in englischer Schule, auch in Slowenien, auch jetzt in Wien, aber zu Hause wird Slowenisch gesprochen.
Und Sie sprechen auch Deutsch?
Die fangen an, Deutsch zu sprechen.
Aha, haben wir das Integrationsproblem.
Das war einer von Gründen, warum wir in Wien sind.
Aha, okay. Und wie tun Sie sich mit der deutschen Sprache?
Ich denke, das kommt jetzt langsam.
Ja,
das kommt jetzt langsam.
Der, die das, viel Spaß. Herr Pilgram, wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich sage Hvala Puno.
Hvala lepa auf Slowenisch.
Ja, okay, gut. Ich habe es ja ein bisschen vermischt mit Kroatisch. Ich habe jetzt gerade Slowenisch gelernt. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
Missing Link.